Hallo Gaia, hallo Gopal. Schön, dass ich euch interviewen kann zusammen. Wir sind hier am Abend nach dem Sharing Non-Duality Treffen im Brixen. Und Gopal, du, ihr wart beide dabei. Und Gopal, du hast auch wieder über Traumaheilung gesprochen. Und es war ein großes Thema. Und gleichzeitig eben aber auch Non-Dualität und Austausch darüber. Wie ist für euch der Zusammenhang zwischen Traumaheilung und Non-Dualität?
Wer fängt jetzt an?
Ich kann anfangen und ich denke mal, wir ergänzen uns vielleicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es wirklich einen Zusammenhang gibt. Ist auch immer wieder Definitionssache, ne? Was ist Non-Dualität oder non-duales Bewusstsein? Aber die Definition, die ich jetzt mag, sage ich einfach mal, dann ist, die Non-Dualität ist das Wesentliche, ist das, was die Essenz ist von allem. Und die Essenz ist einfach nicht traumatisiert und ist absolut heil. So, das ist meine momentane Erkenntnis. Und das Nervensystem oder der Organismus, wenn überhaupt, ist traumatisiert. Oder hat Erinnerungen gespeichert an Traumatisierungen. Und reagiert dementsprechend. So, meine Sichtweise ist so, dass das Nervensystem sozusagen die ganze Zeit dabei ist, zu regulieren. Das ganze System sozusagen zu regulieren, um in den Wohlfühlbereich zu kommen. Ja, und solange es keine Erkenntnisse gibt über die besten Ressourcen sozusagen, macht es automatisch das Überlebensprogramm, was es einfach gelernt hat. Und das ist das, was mir jetzt momentan auf deine Frage einfällt.
Soll ich direkt weiterfragen oder willst du erstmal antworten?
Ja, dann sage ich auch noch was dazu. Ja, ich denke, es sind verschiedene Ebenen, die man wahrscheinlich nicht zusammenbekommt. Also ich glaube, man muss sie wirklich getrennt betrachten. Aber quasi, es ist wichtig, wirklich beide wirklich tatsächlich auch zu betrachten und nicht eins wegzulassen. Und wir haben ja diese Geschichte zum Beispiel auch in der Psychotherapie zum Beispiel, da wird eben das andere weggelassen oder nicht dahin geguckt. Und in der Spiritualität haben wir eben eher die Tendenz, dass das, was im Nervensystem abgeht, dass das nicht betrachtet wird. Mixen kann man es wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich auch nicht gut, es führt zu Verwirrung. Aber es ist gut, wenn man, glaube ich, sehen kann oder feststellen kann, ob zum Beispiel eine Arbeit am Nervensystem erforderlich ist, um überhaupt diesen Bereich von Hiersein, von Sein, von Non-Dualität überhaupt treten zu können oder dahin schauen zu können. Das ist einfach ein Grad von Not im Körper-Geist-System. Also wenn jemand am Ertrinken ist, ist es für die meisten unmöglich, gleichzeitig das eigene Sein, die Stille wahrzunehmen, so als Beispiel. Und Trauma ist im Prinzip das ist eine Not des Körper-Geist-Systems, die aber leider nicht physisch sichtbar ist. Da ist es einfach nicht offensichtlich, dass das ein Problem, eine Verzerrung im Körper ist. Bei einem blutenden Bein ist es offensichtlich, aber bei Trauma ist es halt nicht sichtbar. Und wir brauchen das Wissen darüber, wie das aussieht, wenn jemand davon betroffen ist, weil derjenige selber kann das nicht. Das ist unmöglich für jemanden, sich selber einzuschätzen. Und ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, weil wenn wir zum Beispiel diese Ebene abdecken, wenn wir das sehen können, was mit den Menschen ist oder ob jemand an der Stelle noch Hilfe braucht und das lösen, dann ist ja quasi der Weg frei. Dann das ist ja nicht so, dass das Non-Duale dann erst möglich ist, aber dann gibt es einfach vielleicht weniger Hindernisse dazu. Und dann wird man nicht immer wieder dahin zurückgezogen. Ja, wie wenn man extreme Zahnschmerzen hat, dann wird es einfach schwierig, in dem Zustand zu meditieren zum Beispiel. Wenn die weg sind, ist es leichter. Ne? Und warum nicht diese Ebene lösen? Weil das Wissen ist jetzt da und es muss sich einfach verbreiten.
Da fällt mir direkt was dazu ein. In meiner Erinnerung war es so, dass ich die Erkenntnis über das non-duale Bewusstsein hatte, obwohl dieses Nervensystem traumatisiert war. Und es noch gar keine wirkliche therapeutische oder wenig therapeutische Arbeit gab an diesem Nervensystem, an diesem Mensch, an diesem Körper, an diesem mir, von mir aus. Und trotzdem wurde erkannt, da ist etwas hier und jetzt, das ist das, was ich wirklich bin. Obwohl hier viel Not auch war. Und ich hatte auch die Kapazität, in diesem Bewusstsein auch zu ruhen und auch mit Menschen zu arbeiten. Und diesen Menschen gelang es in meiner Nähe, direkt ganz schnell in diesen Frieden einzutauchen. Aber ich entdeckte dann auch für mich später, dass es Situationen gab, besonders im Beziehungsleben, wo auf einmal dieses Nervensystem so dermaßen getriggert war, dass ich so das Gefühl hatte, ich war noch nie in irgendeinem Satsang, ich habe noch nie was gehört von Frieden oder von Stille oder von einfaches Sein. Ich merkte nur, hier passiert irgendwas, das verstehe ich nicht. Und da ich ein forscher Geist habe, habe ich dann auch gesucht. Ja, was ist das? Ich kenne Zustände, die sind einfach so still, so glückselig. Was ist los? Und habe mich dann auch mit den Neurowissenschaften beschäftigt. Und hatte aber immer noch nicht, überhaupt keine Idee über Trauma. War mir absolut fern. Und erst nach einer Weile, als ich gemerkt habe, so das, was die Neurowissenschaftler oder einige von denen zumindest sagen, ist auch deckungsgleich mit dem, was im Satsang gesagt wird. Da ist nicht wirklich einer, der hier lenkt oder entscheidet. So, das half mir aber nicht großartig weiter. Das war sozusagen nur eine mentale Bestätigung der Erkenntnis. Und dann irgendwann habe ich gehört von Somatic Experiencing. Und auch weil Isaac davon gesprochen hat. Und irgendwann kam da einfach der Impuls, so ich probiere das jetzt. Einfach mal eine Sitzung. Und da habe ich einfach unheimlich viel sehen können, was ich übernommen habe von meinen Eltern. Und das war habe ich gleich gewusst, da muss ich tiefer rein und erforschen. Also ich will, was ich sagen will, ist, diese Erkenntnis über das non-duale Bewusstsein kann auch im vollkommen traumatisierten Nervensystem geschehen. Und für mich zum Beispiel, wenn hier Zahnschmerzen sind, geschieht Meditation noch besser, als wenn hier keine Zahnschmerzen sind.
Ja, gut, dann könnte man eins weitergehen. So. Ist es dann auch noch mitten im Ertrinken? So?
Müsste ich dann mal sehen, wenn es soweit ist. Ne?
Ja. Ja.
Aber was ich sagen wollte, ist, wenn hier so starke Schmerzen sind, die ich nicht anders in den Griff bekommen kann, dann hilft mir zum Beispiel die Meditation sehr, damit sich der Zahnschmerz verteilt oder weniger wird. Hm. Was immer man mit Meditation bezeichnet dann. Für mich zu gucken, so, wie ist das, was ich jetzt bewusst ist über den und kann das Bewusstsein eindringen in diesen, in dieses Schmerzhafte.
Ja, vielleicht, es ist natürlich noch ein Unterschied, ne, weil sozusagen mit Zahnschmerzen hast du natürlich die Hirnareale online, ne, die du jetzt für Meditation brauchst. Und wenn du jetzt total dysreguliert bist, dann hast du die nicht. Und dann, deswegen zum Beispiel kann es auch sein, Leute, die haben 20 Jahre Meditationserfahrung, die haben dann ein Schocktrauma erlebt und die können danach nicht mehr meditieren und das macht die wahnsinnig. Mhm. Bis die dann einfach hören, hey, pass mal auf, das ist einfach ein Hirnareal, eins der Hirnareale, die haben jetzt gerade keinen Strom. Das kommt wieder, ne? Aber es geht eben gerade nicht. Wenn das Areal nicht online ist, kann ich nicht meditieren. Und das geht noch weiter, ne? Dass die dann auch nicht mehr wissen, wer sie sind. Oder kein Zeitempfinden mehr haben. Das sind alles eben das Runterschalten von Teilen des Kortexes als Schutzmaßnahme. Oder weil es einfach zu ressourcenfressend ist. Und ich denke, dass es lohnt sich, da hinzugucken, dass das zusammen irgendwie, dass man da das sehen kann oder handeln kann oder dass da Klarheit reinkommt. Weil ich glaube, im Moment ist es noch nicht ganz klar. Also ich würde mich zum Beispiel nicht als erwacht bezeichnen. Also ich kann zum Beispiel jetzt deine Sicht, habe ich nicht, wo du hast jetzt beides. Was ich sehen kann, ist, wenn es zu einer Regulation kommt, dann ist irgendwie Offenheit und Stille möglich. Ja, von da aus quasi, also diesen Teil kann ich abdecken. So.
Hm. Ja. Hm. Ich würde mich auch nicht als erwacht bezeichnen, sondern ich würde eher sagen, ich habe was entdecken dürfen, was niemals schläft. Was immer online ist, sozusagen. Und, aber ich stimme vollkommen mit dir überein, in dem, was du sagst.
Und dieses, was du da entdeckt hast, das ist ja nicht aktiv. Also das ist ja auch kein, sozusagen, das ist nicht Energielenken und was ein Symptom wegschmorgeln, ne, nehme ich an. Das ist einfach, das macht ja nichts, oder?
Das macht nichts. Ja. Das macht gar nichts. Hm. Und auch, dass es entdeckt worden ist, dafür konnte ich sozusagen auch nichts.
ja. Du hast dich aber auch nicht dagegen gewehrt, oder?
Nee, ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Ich hatte eher die Vorstellung, dass es viel was Spektakuläres sein könnte. Also die Erleuchtung habe ich ja irgendwie gesucht. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das Erleuchtung ist. Ich weiß nur, seitdem ich das entdeckt habe, ist die Suche nach Erleuchtung nicht da. Und das ist sehr, ja, da bin ich froh drüber.
Und es ist auch keiner mehr da, der suchen könnte oder der sich wehren könnte.
Da war nie einer, ne? Das ist mit der Erkenntnis sozusagen einhergegangen. Da war nie einer. Und mir war nicht klar, was ich eigentlich gesucht habe, als ich Erleuchtung gesucht habe. Das wurde mir erst klar, indem der Isaac, als ich ihn gefragt habe, ob er mir die Erleuchtung zeigen kann, als er mich gefragt hat, was ist denn die Erleuchtung? Und ich es nicht wusste. Und er dann einfach nur gefragt hat, wie kannst du denn irgendwas finden, von dem du nicht weißt, was es ist? Ja. Das.
Ja. Ich vermute mal, du hast nicht die Erleuchtung gesucht, sondern du hast was in die Erleuchtung reinprojiziert.
Richtig, ich habe Frieden gesucht.
Ja.
Ja. Genau. Das ist mir dann, mit dieser Frage habe ich dann wirklich geguckt, was will ich eigentlich, was suche ich denn? Was habe ich denn, wenn ich die Erleuchtung habe? Was wäre dann besser? Oder was? Und mehr und mehr und mehr merkte ich, okay, das ist immer Frieden. Immer Frieden dahinter. Wenn ich die Erleuchtung habe oder wenn ich das habe oder das habe oder das habe oder das habe, dann kann ich im Frieden endlich sein. Oder du sagst, entspannen.
Naja, genau. Frieden heißt ja, genau, Frieden heißt entspannen und es hat eine körperliche Entsprechung, jetzt also rein biologisch betrachtet.
Hat es auch, ne? Und für mich ist es so, dass ich auch erkenne, selbst wenn hier Anspannungen sind im Organismus, dass es trotzdem diesen Zugang zum Frieden gibt.
Ja, da ist was nicht vom Körper abhängt. Ne? Vom Körper zum Schluss ist immer still.
Genau. Und das kennst du ja auch.
Ja. Keine Ahnung. Ja.
Doch.
Das, was wahrnimmt.
Genau, das, was wahrnimmt oder das, was bleibt. Ich weiß, dass du es kennst.
Also mir ist es passiert, als der Rama seine Grafik erklärt hat. Und hast du gefragt, da hast du gesagt zu ihm, es wäre schön, wenn es so wäre. Da ist beim Rama der Mann stehen geblieben und bei mir auch. Mhm. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wieso, was ist denn da eigentlich passiert? So, das war dann so, wo ich gedacht habe, das könnte das sein. Weißt du noch, was ich meine?
Ja.
Und wie, hast du das absichtlich gemacht? Oder?
Nee. Nee. Es war einfach nur so ein...
Da war so eine Lücke so. Ich wollte was antworten und der Geist stoppte so.
Genau, und wenn ich mit dir in Kontakt bin, dann spüre ich, dass du das weißt, wovon ich spreche. Und ja, und dann, da ist dann zufällig wahrscheinlich durch das, was ich da gesagt habe, oder vielleicht auch durch ganz was anderes, einfach mal diese Lücke entstanden.
Wenn das dauerhaft ist, dann finde ich das ziemlich abgefahren. Also ich weiß nicht, ob das dann so ist, dass dann wirklich diese Lücke gar nicht mehr aufhört. Irgendwann mal. Aber gut, das ist jetzt Spekulation. Jedenfalls... Da gab es kein Trauma, da gab es auch keine Probleme und so. Ne? Aber so. Ja.
Kaya, wenn du denkst, ist da der Ich-Gedanke, also werden die Gedanken auf dich bezogen, also beziehst du die auf dich und denkst du selber von dir ich oder wie läuft das? Oder kann das auch ruhig passieren, aber da ist eine Distanz dazu da?
Ja, ich sag ich zu dem und die, du zu dir und du zu dir und euch zu euch und in diesem Miteinandersein weiß ich, das bin nicht ich und das bist nicht du, sondern das sind die Ausdrücke, die in dem passieren, was ich bin. Da muss ich mich auch nicht anstrengen dafür oder irgendwie einen Fokus halten oder und wenn ich die Sprache benutzen würde ohne ich und du, dann würde es komisch klingen, dann wären es irgendwie nur noch Verben. Schauen, spüren, fühlen, atmen, sitzen. sehen und so.
Aber wenn du für dich selber denkst, dann ist ja egal, dann kann es ja ruhig blöd klingen, wie du sagst, bei der Sprache.
Ja.
Denkst du dann aber trotzdem auch ich?
Ja.
Aber da ist keine Anhaftung da dran,
ja,
oder?
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Anhaftung da dran und Anhaftung nicht da dran?
Also meine Sichtweise ist die, dass wenn die Distanz nicht da ist, dass dann die Not viel größer ist. Also dass dann die Angst größer ist. Dass dann die Idee da ist, mir kann was passieren. Dann ist das Bedürfnis nach Schutz oder nach viel, viel größer, ja? Wenn ich stärker identifiziert bin mit dem Organismus. So inzwischen durch die Arbeit mit Somatic Experiencing oder NAM oder andere Regulierungsarbeiten hat der Organismus lernen können, sich das zu holen, was er braucht. Und das, was er nicht braucht, irgendwie auszublenden oder wegzutun.
Könnte man auch sagen, es ist alles viel weniger dramatisch.
Ja.
Ich erlebe es, wenn das Leben einfach nur so fließt, dann, dann kommt es mir so vor, als wäre ich ein Vogel, der mal da pickt und das passiert einfach nur im Moment und es wird nicht mehr in den Zusammenhang gestellt. Es ist ja, als wenn es sind mehr Lücken irgendwie da. Also der Zusammenhang ist nicht mehr der Ich-Gedanke, ich mach das.
Hm. Ja, da fällt mir was zu ein. Ist ja so, es ist ja so, für den Organismus gibt es unter Sicherheit nichts zu tun. Wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind und es keine Gefahr gibt, gibt es für den Organismus nichts zu tun. Dieser Handlungsdruck, dieses Machen, das ist ja ein Zeichen dafür, dass der Organismus glaubt, der ist in Gefahr. Und quasi solange das im Nervensystem ist, ist dieser Teil, da ist etwas, was dauernd am Machen ist. Das ist dieser Druck auch. Und das ist auch wirklich was für die Identifizierung quasi, das, wie soll ich sagen, das ist die Identifizierung auf eine Art, weil wenn ich in Not bin und muss raus oder muss weg, ne, dann das ist hochgradig, lebendig, da kann ich mich richtig fühlen. Und das läuft ja bei einem nicht regulierten Nervensystem, läuft das ja intern dauernd ab. So, das heißt, wenn Ruhe reinkommt, egal wie, ja, dann fällt dieser Handlungsdruck weg und damit ist auch das, wie soll ich sagen, dieses verdichtete Ich, das kann sich dann entspannen. Ja, das hat einfach nicht mehr diesen Handlungsdruck und es ist letztlich einfach Entspannung.
Aber gibt es nicht einfach Lebenssituationen einfach natürlicherweise, wo ein Handlungsdruck ist? Also wenn ich würde, ich könnte 24 Stunden am Tag arbeiten, einfach von der äußeren Situation her, was alles zu erledigen ist.
Ja, das ist ja nicht was in quasi, das ist ja nicht eine Gefahrenkonstellation für dich, sondern das ist ja was du gerne machst, ja, wo du glaubst, dass du das tun musst, beziehungsweise du bist in einem Geflecht, wo das auch für dich sinnvoll ist, das zu machen. Das hat aber nichts mit Gefahr zu tun und Entkommen. Also nichts mit Kämpfen oder Fliehen zu tun, sondern das ist ein Konstrukt, in dem du dich ja auch wohlfühlst, ne, was Verbindung erzeugt, aber das ist was anderes, das würde ich nicht als Handlungsdruck sehen, also nicht in dem Sinne.
Kannst du mal ein Beispiel sagen für Handlungsdruck? Was ist das, wenn jemand in seiner freien Zeit auch noch immer unbedingt ja, irgendwas machen muss, oder?
Also zum Beispiel, es geht ja letztlich immer im Kern, also wenn man mal alles runterbricht, kommen wir am Ende raus bei Trennungserfahrungen in den ersten drei Lebensjahren. Im Prinzip leben die meisten neurophysiologisch gesehen innerhalb ihrer ersten drei Lebensjahre, egal wie alt die sind. Und das heißt immer, dass diese Trennungserfahrung heißt immer eine Aktivierung, weil das ist eine Notsituation für ein Kind, bedeutet Trennung, auch wenn es keine Trennung im absoluten Sinne ist, aber das Erleben von Trennung von den Bezugspersonen, egal ja, auf welcher Ebene das stattfindet, ist immer eine lebensbedrohliche Situation. Und unter Lebensbedrohung reagieren unsere Körper mit einer maximalen Aktivierung für Kampf und Flucht. Das heißt, dass der Organismus eines Kindes hat, kann zum Beispiel, es kann aber ganz konkret so sein, wenn eine Mutter ihr Kind abweist, ja, und das quasi nicht nur einmal macht, sondern wenn es so eine innerliche Dauerhaltung wird, dann ist es keine sichere Bindung. Das kann bedeuten, dass das Nervensystem des Kindes bis zum Anschlag hochgefahren ist. Maximale Erregung, weil es lebensbedrohlich ist. Es braucht die Bindung. Und wenn das quasi nicht gelöst wird, dann kann es eben sein, dass das zementiert wird, weil das Nervensystem sich um diese Notkonstellation drumherum baut. Und dann ist der Erwachsene immer noch in diesem Handlungsdruck, der eigentlich aus den ersten Lebensjahren stammt. Das merkt er aber selber nicht. Der kann es nicht kontextualisieren. Der projiziert das immer nach draußen, zum Beispiel auch eine Arbeitssituation oder Geldnot oder so. Aber im tief drin wird dieser permanente Machen- und Handlungsdruck und Lösung, das ist einfach die Biologie, weil der Körper versucht, aus der Gefahrensituation rauszukommen. Das ging aber als Kind nicht. Ne? So, und das heißt, es kann dadurch entstehen, dass jemand dauernd dabei ist, machen und machen und machen zu wollen, weil ganz tief drin geglaubt wird, ich bin in Lebensgefahr. Und bei einem Schocktrauma zum Beispiel, wenn das nur einmal so ein einschneidendes Erlebnis ist, da ist das halt anders. Ja. Da kann es eben sein, dass das System einfach zeitweilig da festhängt und wenn das gelöst ist, dass derjenige dann da wieder rauskommt. Aber wenn es von der Kindheit an ist, dann wird das eher zu einem Dauerzustand, so das auch nicht hinterfragt werden kann. Es ist wie, als ob das ganze Universum so eingefärbt ist. Derjenige hat keinen Abstand dazu, weil das zu früh entstanden ist.
Ich glaube, du hast auch vorhin schon gesagt, dass die Leute das selber gar nicht so merken.
Können sie nicht.
Also merken sie das nur indirekt durch ihr Leiden, oder?
Ja, sie können es nicht merken, weil sie keinen Kontext dazu haben. Das ist wie, wie kann man es sagen, nehmen wir mal an, wir werden als Fisch geboren in einen total verschmutzten Ozean oder in einen roten Ozean rein. Dann können wir nicht sagen, wir sind in einem roten Ozean, weil wir haben nichts anderes.
Wir haben keinen Vergleich.
Genau, deswegen, es gibt keinen Kontext. Kontext kann nur entstehen, wenn ich was anderes habe und wenn ich irgendwie Distanz dazu habe. Und deswegen merken die Leute das nicht. Und diese Aktivierung, die kommt eben von so tief unten, das ist ja auch teilweise vorsprachlich. Und selbst wenn das Kind sprechen kann zu der Zeit, es kann das nicht kontextualisieren. Das ist allumfassend. Das ist zu viel. Das geht nicht. Das kann nirgendwo in keine Schublade gepresst werden. So, und das ist der Zustand, der das Nervensystem hat in der Tiefe. Und da baut sich dann natürlich im Laufe des Lebens einfach Mechanismen drüber, um damit klarzukommen. Und es kann sein, dass derjenige dann im Leben wirklich klarkommt und auch Beziehungen leben kann, und darunter ist aber immer dieser Ladungsdruck, das ist nicht gelöst. So, und dann quasi färbt das alles dadurch ein. Ja, dann kann ich zwar Beziehungen leben, aber zum Beispiel drehe ich dann durch, wenn jemand was von mir will oder wenn jemand beginnt, sich zu trennen. Ja, oder was auch immer dann, wohin das reinprojiziert wird. Aber das sind dann verschiedene Schichten am Werk. So.
Kaya, bist du im Rahmen deiner Ausbildung solcher Ladung begegnet?
Ja. Ja, sowohl in meinem Organismus als auch in anderen, sowohl von Teilnehmern als auch von, wie soll ich mal sagen, selbst den Leitern der Seminare. Weil das ja diese Prägung, von der Gopa gerade gesprochen hat, und ich würde ja sogar noch viel weiter zurückgehen, also eigentlich schon ab der Zeugung und wenn ich sogar davor schon, dass da schon sozusagen Not entstanden ist, die, wo es wirklich gar keinen Kontext gibt, wo es nicht begreifbar ist. Und so diese Prägungen sind so alt und so tief, dass die selbst bei jemandem, der wirklich die Kapazität hat, gut reguliert zu sein, immer wieder getriggert werden können. Und selbst bei den Quacks, will ich mal sagen, also die, die schon irgendwie 25 Jahre mit Peter Levine arbeiten oder zusammen sind, selber Seminare leiten oder was weiß ich, eigene Arbeiten entwickelt haben, die unheimlich hilfreich sind für viele Traumatisierte. Auch selbst so einen Trigger erleben können. Das durfte ich zum Glück miterleben bei den Leitern der Seminare oder auch bei den Leuten, die Supervisionen und so weiter angeboten haben, Senior Assistants und so. Aber das Schöne, was ich dann auch sehen konnte, wie schnell diese Nervensysteme die Kapazität haben, das wieder zu regulieren in einer Art und Weise, die nicht schädlich ist für das eigene Nervensystem oder für das Nervensystem, was nebendran steht.
Wie läuft das praktisch ab? Ist das irgendwas Dramatisches, eine Katharsis oder?
Wie läuft was genau
ab? Der Release von diesem Druck.
Gut, das kommt immer auch darauf an, welches spezifische Trauma jetzt gerade. Hat der Gopal auch schon gesagt, beim Schocktrauma, was einmal in einem kurzen Moment passiert ist, ist die ganze Physiologie ganz anders als bei einem Trauma, was einen von der Zeugung an bis von mir aus bis zum Teenager oder wann immer man irgendwie ausgezogen ist aus dieser Notsituation. Das ist anders, ne? Und das kommt dann auch immer wieder drauf an, in meiner Erfahrung, wie ist die Kapazität von jedem Einzelnen, wie so eine Entladung passiert. Bei manchen kann das katharsisch sein. Da würde es so zumindest, wie ich es bis jetzt gelernt habe, von den Therapeuten aber auch in Einfluss genommen werden, dass das nicht so kathartisch ausbricht, damit das Nervensystem nicht wieder neu traumatisiert wird. Aber was hier häufig passiert, wenn hier was getriggert wird, Not entsteht, aber kein Bewusstsein darüber da ist, dass da jetzt ein Notzustand ist, dass es ganz schnell geht, dass ich diese Emotion, Wut oder was immer es ist, sofort auf meinen Nebenmann ablade. Haben wir auch so ein bisschen gesehen jetzt hier an dem Wochenende, wie schnell das gehen kann. So, und wenn wir lernen können, wenn wir merken können, es fühlt sich gerade nur an wie eine Gefahr, und dafür brauchen wir natürlich einen Grad von Wachheit und Bewusstheit, dann kann sich unser Nervensystem schnell wieder regulieren und bemerken, nee, hier ist keine Gefahr, fühlt sich gar nur so an. Und das ist bei Menschen, die jetzt schwere Traumatisierungen haben und ihr Leben lang keine Kapazität finden konnten, das zu regulieren, das kann länger dauern, bis diese Kapazität dann auch auftaucht. Wenn das deine Frage beantwortet.
Ja, was mich weiter interessiert, aber vielleicht kannst du auch antworten, dass es dann, wenn was hochkommt und rauskommt, dass es direkt eine Retraumatisierung geben kann. Ich kenne es von früher von der Primärtherapie, Urschreitherapie nach Janov, dass eigentlich umso heftiger was rausgekommen ist, umso größer war die Entspannung danach und die Befreiung und das Gefühl von Befreiung und anderes Bewusstsein über bestimmte Sachen. Also da war eigentlich die Intensität sehr geschätzt.
Ja, also das ist so ein eine Geschichte, der Unterschied zwischen Entladung und Katharsis, ne? In welchem Bereich findet überhaupt Heilung statt? Traumaarbeit ist keine Katharsis, muss man ganz klar zu sagen. Das ist überholt, behaupte ich. Das braucht man nicht. Es ist eine tolle Erfahrung, führt auch zu einer Entspannung, aber es löst das Problem nicht wirklich. Oder zumindest ist das meine Erfahrung. Ja. Weil wenn eine Katharsis stattfindet, man muss ja überlegen, dass das System von einem Traumatisierten ist eh schon überladen. So, wenn ich da jetzt noch Energie reinpumpe, um eine kathartische Reaktion auszulösen, kann das einfach denjenigen komplett zerflattern. Ja, also das instabil machen. Das ist der eine Teil. Und in dieser kathartischen Abreaktion ist der Erwachsene ja nicht da. Der wird weggeschwemmt. Ja, das ist eine extreme, quasi, ist keine Überflutung, aber der Frontalkortex ist nicht voll da, sondern das System wird überschwemmt. Und der Punkt ist ja, es hat ja einen Grund, warum das System Dinge fernhält. Ja, und wenn ich Katharsis mache, dann quasi durchbreche ich eine Barriere, die der Organismus ja aus gutem Grund etabliert hat. Und ich muss das nicht machen. In der Katharsis, da ist hauptsächlich der Sympathikus betroffen. Und wenn das aber eine Entladung ist, dann geht es eher um den Parasympathikus. Und eine Entladung, da ist immer der Erwachsene da. Das ist immer sozusagen der Teil, in den was hinein integriert wird. Und das findet immer im Toleranzfenster statt. Das heißt, das System wird nicht instabil. Es geht nicht in extreme Zustände. Der Erwachsene ist immer online. Und in diesem Bereich findet die Entladung statt und das ist in der Regel was Unspektakuläres und das wird quasi vom Hirnstamm aus gemacht. Das kann zum Beispiel Zittern sein oder Vibrationen oder so. Und es ist unspektakulär, es fühlt sich für denjenigen normalerweise auch ungefährlich an und von außen sieht es langweilig aus. Und das ist wichtig, weil viele Menschen die leiden, die machen dann extreme Methoden wie Atemsitzung oder so und die nehmen dann Schaden davon.
Okay, es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wie stabil der ist, wie du es, glaube ich, auch ausdrückst. Ne?
Ja.
Also ich habe es damals schon erlebt, dass dadurch dauerhafte Veränderungen passiert sind, Sachen weggefallen sind, andere Reaktionsweisen, sich bestimmte Situationen nicht mehr gesucht wurden. Und gleichzeitig war es so, dass wenn diese Urschreierlebnisse, sage ich jetzt mal, da waren, da ist man dann voll drin in den Gefühlen, aber gleichzeitig ist immer voll bewusst auch, ich bin Erwachsener und das ist jetzt, ich mache das jetzt und das ist eine Art Therapie und ich kann jederzeit, wenn ich will, aufhören damit, ich kann rausgehen in einen anderen Raum oder es war irgendwie so ein, wie so ein Doppelbewusstsein.
Okay.
Und ja.
Und was würdest du sagen, was da weggefallen ist? Also irgendwie jetzt Ängste zum Beispiel oder Körper?
Ja, also ich kann ein Beispiel nehmen. In der ersten Zeit habe ich meistens Partnerinnen gesucht und gefunden, die schon eine Beziehung hatten, wo ich dann drum kämpfen musste, da noch reinzukommen oder eben, und das war die Konkurrenzsituation mit meinem Vater. Und das ist mir in der Therapie klar geworden und dann habe ich eben auch kathartisch rausgebracht und das habe ich danach nie mehr erlebt. Und vorher war das immer hintereinander, ne? Das ist einfach dieses Verhalten, Frauen zu suchen, die schon einen Partner hatten, das ist einfach weggefallen.
Ja, dann gibt es offensichtlich auch die Konstellation, dass das einfach hilft und das Problem
löst. Ja, genau.
Ja.
Kaya, du bist ja jetzt ausgebildeter Therapeut. Du gibst aber auch...
Nee, ich habe nur Fortbildungen in Somatic Experiencing, im Namen und verschiedenen Regulationsmethoden gemacht, aber ich bin überhaupt kein Therapeut und bin auch kein Psychologe. Ich bin kein Therapeut.
Also wenn jemand zu dir in Satsang kommt, kann schon sein, dass du dem vielleicht an einem bestimmten Punkt sagst, es wäre besser, dir einen Traumatherapeuten zu suchen?
Besser würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich würde es vielleicht empfehlen, wenn ich merke, dass der Ansatz, den ich jetzt bieten kann, absolut nicht hilfreich ist. Und ich weiß, dass viele Menschen, die gerade diese frühen pränatalen oder Geburtstraum oder kurz nach der Geburt Traum erlebt haben, viele im Satsang landen.
Ach, danke. Das sollte man wirklich mal betonen.
Ja, ja. Ja. Und weil es einfach, wie du es auch schon gestern oder heute gesagt hast, ja, wir als Menschen, wir haben einfach dieses Bedürfnis nach Verbindung. Und das ist häufig weggefallen in dieser frühen Zeit. So, und auf einmal im Satsang finden wir dann, können wir was finden, was verbindet, nämlich das non-duale Bewusstsein. Weil das ja verbunden ist mit allem. Und das kann auch dann erstmal wie eine Befreiung sich anfühlen, wenn das erkannt wird und man bemerkt, wow, das alles bin ich, alles gar nicht. Aber das, dass sich das dann integriert ins Nervensystem, das ist dann die Arbeit sozusagen der Therapie, weil die kann man dann in der regelmäßigen Therapie lernen. So, und wenn ich weiß, ich reise einfach viel, ich bin mal eine Woche da, mal ein paar Tage da, da und da und da, und ich sehe so, da hat es wirklich, es ist gut, dass da erstmal ein regelmäßiges Arbeiten ist mit dem Nervensystem, würde ich auf jeden Fall da dann sagen, so, das wäre, glaube ich, gut, dir da jemanden zu suchen, der mit dir regelmäßig dahin geht, wenn du das willst. Man muss ja selbst irgendwie, glaube ich, einfach für sich ein Gefühl haben, ich brauche Hilfe irgendwie. Was natürlich auch bei manchen Prägungen auch ganz schwer ist, ne? Überhaupt das zu entdecken. Für mich war es auch lange Zeit so, einfach ganz verschüttet.
Und Gopa, kann es auch umgekehrt sein, dass Menschen, die zu dir kommen oder ein Mensch, dass du dann irgendwann sagst, nee, ich kann dir jetzt nicht mehr helfen, jetzt gehst du besser zu einem Satsang-Lehrer.
Ja. Ja, ja, es gibt das, ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich sozusagen nehme an, ich gucke halt, wenn jemand kommt, auf welcher Etage ist das Problem, also zum Beispiel Regulation, also Körper, Nervensystem, autonomes Nervensystem oder Gefühlsblockaden oder Beziehungsprobleme eher im Mentalbereich oder ja, und wenn das dann bearbeitet ist und dann gehe ich mit demjenigen nahtlos in diesen Bereich rein, ne, in die Desidentifizierung von der Erscheinungswelt, also ich mache dann Tibetan Pulsing zum Beispiel auch oder lade den zur Meditation ein. Und da gibt es Leute, wo ich dann sage, also wäre es auch Zeit, wenn du willst, dann selber mit Menschen zu arbeiten oder gehe, also wenn du jetzt noch weitergehen willst, dann kannst du auch zu einem Satsang-Lehrer gehen, ja, weil das ist, also du bist sozusagen, das ist geheilt im Wesentlichen, ne? Da ist keine große Dysregulation mehr, dass die Beziehungsebene läuft und ja, auf jeden Fall.
Habt ihr brennende Fragen?
Brennende Kommentare?
Sonst würde ich das Thema Missbrauch ansprechen. Ist Missbrauch ein besonders schlimmes Trauma oder Ist das so wie alle anderen? Habt ihr da Erfahrung? Könnt ihr darüber sprechen?
Also im Prinzip, wir reden, also diese ganze Geschichte hat eigentlich drei Säulen: Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung. Und der Schweregrad ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem, was wir uns da vorstellen. Und das hat alles ganz vielfältige, hinterhältige und groteske Facetten. Ja. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand mit Missbrauch hat ja noch eine Beziehung erfahren. Egal wie kaputt und wie furchtbar und destruktiv das war, aber da war ein Kontakt und eine Beziehung. So, das heißt, dieses System ist natürlich völlig durcheinander im Erwachsenen, aber was ich immer wieder sehe, ist, da ist noch Leben. Ja, da ist immer noch dieser Bezug zu etwas, auch wenn das alles völlig durcheinander ist. Bei Menschen, die zum Beispiel vernachlässigt wurden in ganz frühen Jahren, da ist das System meistens einfach wie ausgeschaltet. Da gibt es keinen wenig Bezug dazu, dass da überhaupt jemand ist. Ja, ich rede dann mit denen und es ist, wenn derjenige redet, ist es dann so, als ob ich gar nicht da wäre. Das merkt man dann auch. So, ich bin zwar da, aber für das Nervensystem, das hat noch nie erfahren, dass da jemand da ist, also als Kind. Und der Erwachsene erlebt die ganze Welt so. Aber der merkt das selber nicht, dass da niemand da ist. Er merkt das selber nicht. Und bei Gewalt ist es offensichtlich. Und vielleicht nochmal das auseinanderzukriegen ein bisschen. Wenn ich Gewalt erfahren habe, dann habe ich immer ein Objekt, wo ich das hinprojizieren kann zum Beispiel. Dann kann ich das einfacher kontextualisieren. Das. Ja. Bei Vernachlässigung kann ich das nicht. Da ist nichts, wo ich das hinprojizieren kann, weil es fehlt was. Und das zu erfassen, auch zu sein, auf was wütend zu sein, was fehlt, das ist teilweise schwieriger als zum Beispiel mit diesem Gewaltszenario. Und bei Missbrauch ist es einfach, da ist es durcheinander. Da kommt was zusammen, was nicht zusammengehört, nämlich Nähe mit Sex in dem Alter, Nähe mit Manipulation und so weiter. So, da habe ich ein Objekt und das ist aber alles verdreht. So. Deswegen ist für mich jetzt, kommt natürlich auf den Grad auch an, aber mein Gefühl ist, dass die Vernachlässigung das Schlimmste ist. Da ist das System am meisten abgeschaltet. Das ist zumindest so meine Erfahrung bisher.
Also Vernachlässigung heißt, dass die Menschen sich gar nicht um zum Beispiel das Kind gekümmert haben oder einfach ohne Gefühle, sondern ganz, ganz gefühlskalt das Kind behandelt haben? Oder?
Ja, da gibt es alle möglichen Facetten. Aber im Kern geht es tatsächlich um diese Gefühlsebene. Ja, also der Unterschied, also natürlich die physische Versorgung gibt es auch, dass Kinder gar nicht physisch versorgt werden. So, das gibt's natürlich auch. Aber das Verheerende ist, wenn der Organismus, der aufwachsende Organismus, nicht quasi gespiegelt wird, wenn der den nirgendwo andocken kann. Das kann zum Beispiel sein, dass ein reiches Elternhaus, die Kinder haben alles gekriegt, aber es war nie jemand da für sie im Herz. Da war nie jemand da, der gesagt hat, komm, ich tröste dich, wenn du traurig bist. Ja, ich helfe dir mit deiner Wut. Und ja, sondern immer nur, hier hast du ein Spielzeug. Und so. Und die müssen dann sozusagen mit allem in sich alleine fertig werden. Und das geht für einen aufwachsenden Organismus nicht. Der braucht von außen die Regulation. Das geht nicht. Ja.
Was ist genau gemeint mit Regulation?
Regulation, damit ist gemeint, wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Nervensystem nicht fertig. Das heißt, ein Säugling, der auf die Welt kommt, der funktioniert primär über den Hirnstamm. Also primäre Überlebensfunktion. Und der Parasympathikus ist nicht fertig. Der Sympathikus schon. Das heißt, wenn es Hunger ist und was auch immer, dann fährt es hoch und schreit. Und das Wohlgefühl, was wir ja haben, also sozusagen, wenn wir uns wohlfühlen, das bedeutet, dass der ventrale Zweig vom Parasympathikus aktiv ist. Und in dem Wachsen sozusagen muss das Kind lernen, das sind wie so neurologische Übungen auch, muss das lernen, diesen Zweig, der dann noch überhaupt quasi sich bildet, den quasi zu aktivieren. Und das kann es selber nicht, das muss quasi von außen kommen, in Form von einer Mutter, die zum Beispiel das Kind beruhigt. So, und in diesem Vorgang, ja, das Kind dockt sich mit seinem Nervensystem an das Nervensystem der Mutter an und wird runtergefahren zum Beispiel oder auch hochgefahren. Ja. Aber das kann es nicht alleine. Und wenn es das halt über die Mutter passiert ist, dann lernt das System das und kann es dann später auch alleine. Und wenn da niemand ist, dann ist das kriegt das nicht hin. Also regulieren heißt quasi, es kommt ein Leidenszustand und das Nervensystem selber schafft es, das zu verändern, in den Zustand, dass es ihm wieder gut geht. Und das sind einfach letztlich Körperfunktionen, Eingeweidefunktionen. Und das quasi geht nicht allein, das können wir nicht alleine lernen. Das muss zuerst von außen kommen.
Ich weiß von einem Menschen, der stark traumatisiert war, der dann durch Therapie und alles Mögliche durchgegangen ist und jetzt sagt, das Trauma ist weg, aber was geblieben ist, sind körperliche Symptome, die immer wieder auftauchen können und was ihr sehr geholfen hat und jetzt noch hilft, wenn sowas auftaucht, eben besonders für sich zu sorgen, zu gucken, also ganz, ganz bewusst, was ist jetzt stimmig und auch die Konsequenzen zu ziehen. Also jetzt muss ich allein sein und jetzt brauche ich Ruhe und jetzt brauche ich ganz viel Schlaf. Also ganz genau zu gucken, was braucht der Organismus.
Das ist Selbstregulation, genau. Das ist das, wo es hinführt. Ne? Ja. Und das muss man im Prinzip lernen von null auf. Also wenn man jetzt da betroffen ist.
Stimme voll zu, habe gerade nichts hinzuzufügen. Oder beziehungsweise, ja, was ich hinzuzufügen habe, ist, wenn eben die Mutter oder wer auch immer jetzt gerade die Bezugsperson ist, nicht die Kapazität hat, das Nervensystem zu regulieren, ja, also die selbst super angespannt ist oder eben tatsächlich gar nicht da ist, dann müssen wir ja als dieses kleine Wesen, wir müssen es ja irgendwie schaffen. Wir sind ja designed zum Überleben. Ne? Wir können uns als Kleinkind auch nicht umbringen. Geht einfach nicht. Ne? So, das ganze System ist sozusagen designed zum Leben und Überleben. Und wir sehen ja auch, heute kommen Menschen zu uns, ja, die sind vielleicht 40 Jahre, 50 Jahre und haben diese enorme Not erlebt und haben es geschafft, das zu überleben und sich in irgendeiner Form zu regulieren. Und das ist ja auch was, viele von uns vielleicht kennen. Ich kann das sehr gut von mir, ja, dass ich ganz früh entschlossen habe, das wusste ich aber erst später, ich muss das hier alleine, ich muss hier alleine, hier ist keiner, ich muss hier alleine das managen. Ne? Was zur Folge hat, dass man ganz selten jemanden fragt, um Hilfe fragt. Also, weil ich muss das irgendwie alles alleine kriegen. Und dann ist da ganz wenig Vertrauen ins Leben, in Menschen. Und ich mache es lieber alleine, bevor ich nochmal diese Verletzung erfahren muss.
Aber wenn das dann bewusst gesehen wird, kann sich das ändern.
Ja, zum Glück. Es ist ja überhaupt nichts Verwerfliches oder Schlimmes daran, jemanden zu fragen, kannst du mir da mal helfen? Kannst du mich mal unterstützen?
Das ist ja das Hinterhältige. Ne? Ja. Das, was einem als Erwachsener die Lösung bringt, ist genau das, was mit Lebensgefahr verschaltet wurde. Und der Weg drumherum, den ich dann dauernd mache, mit dem ich versuche, das zu lösen, das Problem, ist genau dasselbe, ist das Problem als Erwachsener. Das beißt sich dann in den Schwanz, ne? Weil man das nicht durchbrechen kann. Also das, was ich quasi dauernd als Erwachsener versuche, um mein Problem zu lösen, ist als Erwachsener das Problem. das ist dasselbe. Ne? Und ich komme da nicht raus, weil der Ausweg mit Todesangst verschaltet ist. Und das ist aber insgesamt nicht sichtbar für denjenigen, sondern das ist der blinde Fleck. Das muss der von außen hören. Und selbst wenn er das hört, ist, wenn er das macht, dann immer noch mit Lebensgefahr verbunden. Ja, jemand, der sich zurückgezogen hat, ist aus meiner Geschichte, wenn ich auf Menschen zugehe, das ist bei mir, das ist gleichbedeutend mit Tod, ja, oder war. Ja. Einfach weil das nicht gut ausging als Kind. Ne? Und dann habe ich versucht, das Leiden, was durch meine Isolation entstanden ist, habe ich dann versucht, durch Rückzug zu lösen. Weil das war die Notlösung in der Kindheit. Und ich habe selber als Erwachsener gar nicht kapiert, dass ich einsam bin. Das habe ich nicht kapiert. Ich habe nicht kapiert, dass mein Problem Einsamkeit ist. Ich habe das immer weiter zurückgezogen. Ich dachte dann, ja, ich muss dann halt einen Monat lang allein meditieren. Und irgendwann habe ich dann das Enneagramm gelesen und habe die 5 gelesen und dachte, ja, Moment, das bin ich. Und der sagt jetzt, ich soll auf Menschen zugehen, das hat irgendwas mit Kontakt zu tun. Nee. Das von den Menschen, das, da möchte ich nicht mehr. Also das, nee, ich lese lieber Bücher. So, und dann, ja, und dann so nach und nach entsteht halt das Bewusstsein über die Gesamtsituation und mit genug Stabilität kann man dann auch das eben durchbrechen. Ja.
Die Bezugsperson muss nicht immer die Eltern sein, ne? Es können auch andere Verwandten sein oder,
ja.
Oder irgendwie in alten Biografien liest man das, dass die gemütliche, dicke Köchin in Kinderliebe, Köchin vielleicht eine ganz wichtige Bezugsperson für jemand war. Ne?
Also das ist nicht entscheidend, dass die physischen Eltern sind, sondern entscheidend ist, dass einfach eine sichere Bindung entsteht. Und das ist zum Beispiel auch zu sehen bei Klienten, dass die erzählen mir dann über ihre Elternsituation und ich sehe die und das passt nicht. Also ne, das ist dann zu sehen, den Regulationsgrad, den die haben, passt nicht zu dem Elternhaus. Und dann frage ich weiter und dann hört man zum Beispiel, ja, ich hatte dann den und den Onkel oder so, zu dem bin ich dann immer hin. Und dann sehe ich, dass der das quasi alles gemacht hat, was eigentlich die Eltern hätten machen sollen. Und das ist super, das funktioniert.
Und wie viel Kontakt muss die Bezugsperson haben? Also kann es auch ein Lehrer sein oder eine Lehrerin, die man nur ein paar Stunden in der Woche sieht oder...
Je mehr, desto besser, ja. Also ich denke, dass selbst wenn es nur ein paar Stunden ist, kann es quasi das Entscheidende sein, weil diese paar Stunden sind neue Erfahrungen, auch wenn es jetzt nur punktuell ist. Aber das Nervensystem erfährt dann, auch wenn es nur ein paar Stunden ist, Sicherheit und Entspannung im Kontakt. Und daran kann sich derjenige sein Leben lang entlanghangeln. Das ist, und selbst Sekunden ist, da zählt jede Sekunde.
Genau, das heißt also, wenn zum Beispiel, wenn du eine Sitzung machst und du findest dann mit dem Klienten diesen Onkel als Ressource sozusagen, dass da die Erinnerung wieder passiert im Nervensystem und wieder irgendwas entspannen kann und merkt, ah ja, die gab es damals schon, die Ressource, und hier und jetzt habe ich auch wieder den Zugang dazu. Hm? So meinst du es?
Ja, und auch... Genau, das wäre, wie man dann damit arbeiten kann. Und es ist aber auch zu sehen, dass derjenige selber, also wie der jetzt ist, also quasi sozusagen am Anfang der Therapie, sage ich mal, dass da einfach zu sehen ist, da muss es noch Ressourcen geben, und Ressourcen sind immer Verbindungen mit Menschen. Das kommt immer auf das zurück. Ja. Verbindung mit Menschen.
Ja, und selbst manchmal, wenn es die nicht gegeben hat, dann kann es sogar noch eine Verbindung zu sein zu einem Tier oder der Natur oder sogar zu irgendeiner Fantasie, die ich mir irgendwie aufgebaut habe, um gerettet zu werden aus dieser Not. Selbst das kann dann auch erstmal hilfreich sein, wenn wir diese Ressource wieder entdecken.
Und vorteilhaft ist ein Säugetier, kein Reptil.
Bitte kein Reptil.
Ja. Also zum Beispiel, da gibt es einen Unterschied, ob ich mir jetzt eine Schildkröte nehme oder zum Beispiel ein Häschen oder ein Hund. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Weil es auf verschiedene Regionen im Gehirn wirkt.
Ja, genau. Das Reptil, das hat kein Sozialverhalten. Das kennt das nicht, sich miteinander regulieren. Ein Reptil, so eine Schildkröte, die kann man irgendwo hinstellen, die ist glücklich bis zu ihrem Lebensende. Und das geht mit einem Säugetier nicht. Ein Säugetier muss immer wuseln mit seinem Rudel und gemeinsam kuscheln, spielen, jagen und schlafen. Und was wir ja brauchen, diese Regulation ist, also das Gegenüber, was wir im Idealfall haben oder was wir brauchen, ist ein Säugetier-Nervensystem. Weil das quasi das Gleiche braucht wie wir, nämlich Kontakt, gegenseitige Kommunikation, und das führt dann zur Entspannung. Weil das war der Grund, wieso sich die Säugetiere überhaupt über die Reptilien haben hinaus entwickeln können, ne? Indem sie angefangen haben zu kooperieren, indem sie gemeinsam gearbeitet, delegiert, was auch immer gemacht haben. Und das ist einfach Biologie. Und dafür, die Nervensysteme sind quasi so gebaut für diese Konstellation. Und ein Reptilien-Nervensystem ist einfach mit sich da. Da passiert nicht viel. Das ist auch mit den Abwehrreaktionen. Reptil erstarrt einfach. Nur wenn bei Gefahr ist, hält an und dann krabbelt es weiter. Und das ist jetzt für Säugetiere nicht der Standard, die Standardvorgehensweise dann.
Also wenn die Katze regelmäßig bei mir an den Füßen schläft, dann ist das im weitesten Sinne heilend.
Absolut.
Sowohl für mich als gleich auch sogar für sie.
Absolut, ja. Ja, absolut. Und wenn es ein Gecko wäre, dann wäre es nicht so heilsam, nicht so förderlich. Oder ich weiß gar nicht, ist ein Gecko ein Reptil, ja.
Ich glaube schon, ja. Mhm.
Ja. Deswegen zum Beispiel arbeitet man Menschen, die so schwer geschädigt sind, dass die überhaupt keinen Kontakt mit Menschen haben können. Da ist zum Beispiel ganz hilfreich, mit Pferden oder mit Hunden zu arbeiten, besonders mit Pferden, weil das ist ein großes Säugetier-Nervensystem, aber der Imprint ist nicht von einem Mensch. Das heißt, derjenige bekommt eine Möglichkeit zum Kontakt mit einem Säugetier-Nervensystem, aber das System wird nicht geflasht durch menschlichen Input über die Sinne. Und der redet auch, also ein Pferd redet ja nicht. Und da kann es dann sein, dass so jemand zum ersten Mal erfährt, da ist jemand, es ist keine Lebensgefahr und ich bin in Kontakt. Und sich ein bisschen entspannen kann. Das kann für Menschen kann es sein, dass das quasi das Leben rettet. Und wenn das dann sozusagen sich verfestigt und mehr wird, dann kann es sein, dass dann auch das mit Menschen möglich ist.
Hast du eine Idee, warum es für manche Menschen so faszinierend ist, Kontakt mit Delfinen zu haben?
Das sind das Säugetiere, ja. Mhm. Mit Delfinen. Also ich spontan weiß nicht, aber wenn ich es mal so aufzähle, wenn ich es mir überlege, die leben in Rudeln, ne? Also Gruppen. Die sind sehr lebendig, bewegen
sehr
sich.
Sehr intelligent.
Sehr intelligent.
Sensibel.
Ja, die reagieren auf uns und die strahlen was Positives, Lustiges auch vielleicht. Ja.
Die haben ein soziales System.
Soziales. Ja, das ist starker Bezug, so. Mhm. Ne? So, ja, die nehmen einen wahr. Und,
sie kommen auf einen zu. Mhm. Und die suchen spielen. Also auch den Kontakt, ja, die spielen und.
Und ich denke, da gibt es auch eine esoterische Komponente. Also fühlt sich für mich so an, da ist auch was, ja, was da im Hintergrund noch wirkt.
Ja, sie haben ja leider immer diesen lächelnden Mund, ja. Selbst wenn sie leiden, lächeln sie. Oder es sieht so aus. Das, glaube ich, erinnert auch. Lächeln ist ja, wenn es so ehrlich ist, ein Sicherheitsgefühl. Und wenn es ein überspieltes Lächeln ist, das können wir auch erkennen, dann ist es ganz Doppelbotschaft. Ne?
Mich interessiert noch ein Thema Körperkontakt und Trauma. Ich glaube, das hat es auch schon mal im Interview gesagt, dass eben Körperkontakt sehr gut ist und gut tut und reguliert. Und vielleicht könnt ihr da nochmal drüber sprechen.
Also Körperkontakt ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? An sich immer, also grundsätzlich ist es das, was wir brauchen, was grundsätzlich heilsam ist, immer förderlich. Und wenn das aber in der Kindheit verknüpft ist mit Macht, mit Ohnmacht oder mit Dingen, die da nicht dazugehören, oder wenn es gefehlt hat, dann ist das sozusagen, wenn das dann als Erwachsener erlebt wird, was das System eigentlich braucht, dann ist es verschaltet mit katastrophalen Zuständen im schlimmsten Fall. Also das heißt, in so einem Fall müsste man eben, also mit, sagen wir mal, bei Missbrauch zum Beispiel kann man niemals mit Berührung beginnen oder so. Ne, das geht einfach nicht, weil der fliegt mit dem System sofort auseinander, sondern da muss eine Sicherheit über eine andere Ebene geschaffen werden. Erstmal so. Und, aber mit der Sicherheit kann dann das System auch lernen, heute berührt mich jemand und es passiert nichts, es kann sogar schön sein. Und grundsätzlich ist das, was wir brauchen, was uns gut tut und uns reguliert, weil es Sicherheit wiederum vermittelt. Es ist eine Annäherung ohne Gefahr an ein anderes Nervensystem.
Ist zum Beispiel eine Heilung allein über Körperkontakt möglich oder müssen da und muss da immer ein Therapeut auch helfen und müssen da diese Techniken angewendet werden, die du auch kennst?
Das kommt drauf an. Also ich kenne zum Beispiel, man hat mir erzählt, es gibt Leute, die mit schwerer Schizophrenie nur durch Zuwendung ihrer Familienangehörigen geheilt wurden. Wurde mir erzählt. So ein Beispiel, das ist jetzt nicht mit Berührung, aber ohne Profis und ja, also ohne spezielle Techniken. An sich, das, was uns immer heilt, ist Kontakt und Verbindung. Wir können es jetzt Liebe nennen. Das ist das, was uns heilt. Und damit können wir uns prinzipiell heilen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel dieses lokale Gruppenprojekt ins Leben gerufen. Unsere Organismen sind dafür gedacht, dass wir uns in der Gruppe heilen können. Das heißt, im Rudel, wenn da punktuell ein System ein Problem hat, reicht die Fähigkeit der Nervensysteme des Rudels, der Gruppe aus, um das Ganze wieder mittig zu bringen, um denjenigen zu heilen. Also das ist vom Prinzip her so. Vom Prinzip her würde es reichen, nur unsere Gesellschaft, was hier abgeht, wir sind einfach so schwer verbogen und verzerrt, dass es einfach wirklich bei solchen Fällen es nicht reicht, weil das, was ja heilt, das ist ja immer dasselbe. Das, was heilt, ist Nähe, Kontakt, Verbindung. Das ist aber genau das, was in der Kindheit vergiftet wurde, was mit Lebensgefahr verschaltet wurde. So, denn deswegen habe ich heute das Dilemma, wenn ich jemandem helfen will, muss ich ihm Kontakt und Verbindung vermitteln und ihm helfen, das herzustellen. Wenn ich das aber mache, dann kommt ja das, was damit verschaltet ist, nämlich die Todesangst und die schlimmen Zustände, die kommen dann zum Vorschein und darin hängt derjenige dann fest. So, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, das System braucht so viel Berührung, wie es geht, dann heilt das. Das haut nicht hin, weil dann das muss vorsichtig passieren und in Abstufen. Und wenn es eben eine schwere Traumatisierung ist, dann muss das ein Profi machen oder dann muss das jemand machen, der sich auskennt, weil das sonst nicht, dieser Weg nicht klappt.
Ja. Ja, und da ist es eben hilfreich, um das nochmal zu verknüpfen, wieder mit non-dualem Bewusstsein oder Satsang oder jegliche Bewusstseinsarbeit, dass der Leiter, sage ich mal, Zeichen erkennen kann. Und ich erinnere mich zum Beispiel an die Zeit bevor ich überhaupt angefangen habe mit Nervensystemarbeit, dass ich die Zeichen nicht wirklich klar lesen konnte. So, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal in einem Interview gesagt, aber es war dann so, dass wir oft im Satsang saßen und uns angeschaut haben und eigentlich von meinem Gegenüber schon die Botschaft kam, guck mal bitte einen kurzen Moment weg, weil ich komme nicht mehr raus aus dem. Ne? So, und diese Zeichen, die kann ich heute besser lesen. So, dann kann ich selber mal kurz rausgehen aus dem Kontakt, damit für denjenigen mehr Raum da ist, auch mal kurz rauszugehen, sich wieder anders zu regulieren und dann vielleicht wieder in den Kontakt zu gehen oder in die Verbindung. Und das fehlt vielen Menschen, diese Kapazität, also vielen Lehrern, immer diese Kapazität, diese Zeichen zu bemerken, die mir ein früh traumatisiertes Nervensystem gibt. Und dann war es häufig so, ja, dass wir da gesessen haben und haben uns angeguckt. Und in mir merkte ich nur, mein Gott, mir wird gleich gar nicht, mir wird ganz schwindelig, oder ich weiß gar nicht. Aber ich konnte es nicht deuten. Ich konnte es gesagt, okay, da ist ja nur sein. Sein, was sich begegnet, ist ja gar nichts Schlimmes. Ich konnte also auch meine eigenen Zeichen nicht lesen. Also da war auch ein Bedürfnis, mal kurz rauszugehen aus dem Kontakt. Ne? Und das hat also mir dann eben sehr geholfen, überhaupt einfach nur mal das zu bemerken, dass es sowas gibt. Ja? Sonst hätte ich eher gelesen, der sagt, boah, das ist so toll, in deinen Augen zu wohnen, ja, da sehe ich so viel Frieden, so, das war so meine innere Interpretation, ne? Weil ich hier auch irgendwo diesen Frieden die ganze Zeit erlebt habe. Und, aber ich konnte gar nicht wirklich die anderen Zeichen, die da waren, lesen und bemerken. Das klappt. Stückchenweise mal besser. Und manchmal auch immer noch nicht.
Ist auch manchmal schwer oder gar nicht zu sehen. Hm. Aber vielleicht können wir ja nochmal sagen, wie das für die Betroffenen ist. Also das ist ja auch gut, wenn jeder selber eine Idee hat. So. Also wenn jemand das hört. So wenn, also es gibt ja quasi nur zwei Zustände, um die es ja hier geht. Es ist einmal, wenn derjenige im Wesentlichen in einer Aktivierung lebt oder im Shutdown. So, und das sind einfach zwei unterschiedliche Zustände. Ja, und wenn man das weiß, dann kann man das sich selber vielleicht auch besser einordnen. Also zum Beispiel ein Kriterium ist, wenn ich ständig mit starken Emotionen überflutet bin oder werde, wenn in mir wenig Stabilität ist, wenn die kleinste Geschichte wahnsinnige Emotionen auslöst. So. Das ist wie so eine Nussschale im Ozean. Ja, und egal was, ja, das ist dauernd aktiv, es gibt keine Ruhe. So. Das ist so ein etwas, wo man sich orientieren kann. Und noch eine Stufe weiter wäre, wenn man sich innerlich im Wesentlichen tot fühlt. Ja, wenn man gar nicht mehr das Gefühl hat, man ist am Leben. Man hat die Tendenz, den Körper zu erstarren zu lassen auch. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es Meditation. Die Atmung wird flach. Also wenn man das, und das hat immer was mit Kontakt mit Menschen zu tun. Also wenn... Also ich sage jetzt auch mal, wenn du betroffen bist und du merkst, wenn du in einer Gruppe bist oder mit Menschen in Kontakt bist und einer von den zwei Zuständen kommt, das heißt extreme Emotionen und ja, Chaos oder fragmentierte Inhalte, das heißt nicht mehr Dinge zusammenzubekommen, ja, also unterschiedliche Sinneseindrücke und das nicht mehr als Gesamterlebnis zu erfassen, so, das ist so ein Kriterium. Oder eben, wenn du die Tendenz hast, einfach auch den Körper zu erstarren und die Atmung fast anzuhalten und das Gefühl hast, du lebst innerlich gar nicht mehr oder möchtest verschwinden. Das sind so Kriterien. Also das können Hinweise sein, dass möglicherweise es gut ist, mit dem Nervensystem zu arbeiten. Und dass Meditation nicht unbedingt der Weg ist. So.
Dir Fragen?
Aber ich. Was erlebt ihr, wenn ihr uns zuhört? Oder ich frage mal erstmal dich.
Es ist ein großes Geschenk für mich. Also Natürlich fragt man sich oder frage ich mich manchmal, wie war das oder wie ist das bei mir? Oder
und das große Geschenk, wenn du das große Geschenk ansprichst, ist das ein Erleben?
Es ist schon ein Erleben, ein Verstehen, ein tiefes Verstehen. So wie du das vorher erzähltest, mit dem, dass du lernst abzuschätzen immer mehr, mal eine Pause einlegst. Da hatte ich den Eindruck, eben, wenn jemand einen Überflutungstraum hat, dann kann er das. Wahrscheinlich ist er da trainiert. Denke ich, leichter, das schnell umzuchecken. Als wie wenn du selber ganz eine andere Geschichte hattest, oder?
Du willst nichts sagen und du willst noch was?
Ja, ich finde das total spannend. Also ich habe ja von Opa schon einiges gehört über diese ganzen Geschichten und mir sind da auch ziemlich die Augen aufgegangen in manchen Bereichen, wo ich mich jetzt einfach besser verstehe und einfach auch checke, was ich da eigentlich brauche oder was da eigentlich bei mir abgeht. Und ich sage es immer wieder, weil ich bin ja auch viel in Satsangs gewesen und gehe auch immer noch gerne in Satsangs und weiß eben wirklich, dass da ganz viele Menschen hinkommen mit Traumatisierung und so, weil da eben die Suche ist. So, ne? Also gerade, das ist ja oft so, dass die Suche dann beginnt, wenn da Leiden ist. Wenn es einem relativ gut geht, dann muss man nach nichts suchen, dann ist ja okay so. Und dann eben immer wieder, also ich gehe da halt hin und bin immer hingegangen und habe gemerkt, es geht mir dort gut und dann gehe ich wieder nach Hause und kurze Zeit später geht es mir wieder nicht mehr gut. Und das Spiel kann man ja ewig wiederholen, wenn sich im Nervensystem grundlegend nichts verändert. So. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass diese Information rausgeht an alle Satzungslehrer, an alle Menschen, die auf diese Weise mit Menschen arbeiten. Weil wenn man es noch nie gehört hat, dann weiß man es einfach nicht. Ne? Also woher sollen es denn die Satzungslehrer wissen, wenn sie das noch nie von irgendjemandem erzählt bekommen haben, noch nie eine Rückmeldung bekommen haben, so. Und es ist nicht nur so, dass man Menschen da eben nicht weiterhelfen kann, wenn man es nicht weiß, sondern hier und da tatsächlich vielleicht auch noch mehr Schaden anrichten kann. Und das ist natürlich dann schade. So. Deswegen bin ich euch da sehr, sehr dankbar, dass ihr das da raustragt. Und ihr seid ja beide auch sehr erfahren. Also ihr habt ja beide, jeder auf seine Weise, Hintergrundwissen und Erfahrung. Und das tut gut, das zu hören und sich selber besser zu verstehen und auch andere besser zu verstehen. Ich verstehe auch die Menschen in meinem Umfeld viel besser jetzt irgendwie, weil ich weiß, was bei denen im Hintergrund abläuft. So.
Ja, es gibt natürlich auch Lehrer oder Sprecher, Wahrheitssprecher, oder wie immer man diese Menschen jetzt auch nennen will. Für die ist dieses Interesse gar nicht da, dass es Heilung gibt. Sondern geht es einfach nur um die klare Erkenntnis. Des non-dualen Bewusstseins. Und ich habe irgendwie gelernt, es gibt nicht wirklich, hier gibt es keinen Fehler, hier ist nichts falsch, hier ist es höchstens schmerzhaft.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn du jetzt sagst, es gibt Lehrer, denen geht es nur um die höchste Erkenntnis so, und wenn diese höchste Erkenntnis passiert, das Nervensystem aber immer noch sehr stark dysreguliert ist, dann ist diese höchste Erkenntnis da, aber ich würde jetzt vermuten, dass das Leiden bestehen bleibt. Würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, wenn die höchste Erkenntnis passiert ist, dann kann das Nervensystem dysreguliert sein, so viel es will, dann ist trotzdem das Leiden nicht mehr da?
Ja, das ist eine schöne Frage. Beides. Beides, glaube ich. Aber was mir zum Beispiel schwer fällt, mit Menschen, die sozusagen immer nur auf das non-duale Bewusstsein hinweisen, ja, nur. Also auch wenn wir zusammen einen Kaffee trinken, oder wenn ich mal frage, wie ist denn das bei dir eigentlich so, mit deiner Ehe, oder? Und die sagen mir, ja, da ist keiner, das berührt mich nicht, dann merke ich, da entsteht keine Verbindung. Ne? Mhm. So, und das tut weh. Ja. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, in diesen Menschen zu sehen, die sind in einem Zustand, in dem sie sich wirklich wohlfühlen. Und das ist tricky, das kann man aus meiner Sicht jetzt nicht so pauschal oder so allgemein sagen.
Das heißt, wenn die in diesem Zustand sind, dann brauchen die wahrscheinlich auch keine Verbindung im Außen mit dir als Mensch, weil sie innerlich sich so verbunden fühlen in diesem Zustand. Würdest du das so sagen?
Das müsste ich diesen Menschen fragen. Mir ist es mal passiert, dass ich zufällig irgendwo reingekommen bin, wo so ein Retreat war. Mit einem strikten Advaita-Lehrer, würde ich mal sagen. Und für mich war es schrecklich. Es fühlte sich an wie in Zombie-Town. Ne? Das war eine absolute Verleugnung von Körperlichkeit.
Fehlt auch das Herz dann, oder? Also
so war mein Empfinden, ob das dann tatsächlich stimmt, ne? Oder will es sagen. Ne? Aber so war mein Erleben. Da ist was anderes wichtig. Nicht schlecht, aber für mich fühlt es sich an wie, wie soll ich mal sagen, was waren so Talking Heads, Walking Heads. Ne? Aber keine Verbindung. Fühlte sich für mich nicht schön. Aber die Teilnehmer, mit denen ich kurz gesprochen habe, hatten alle das Gefühl, sie sind in so einem schönen, erleuchteten Zustand. Mein Erleben war auf. Mein Auf.
Das hat ja damit Resonanz zu tun. Also es kann ja durchaus sein, dass du einfach zu diesem Lehrer gar keine Resonanz hattest und dann kommt da auch nichts Positives an.
Das war nicht immer so. Ich mag den. Ich mag den Lehrer. Ich mag, habe einige Bücher gelesen, oder was heißt einige, zwei. Und die Bücher fand ich wunderbar. Waren für mich super toll. Und ich war auch schon in Meetings bei dem jetzt. Da war ein Aspekt, der war, oder ja, dieser Aspekt, der war toll, das war toll, wie der war, aber worauf er hingewiesen hat. Aber ein anderer Aspekt hat mir einfach komplett gefehlt. War ich dabei, wie eine wirklich trauernde Frau, die um ihren Mann und um ihr Kind getrauert hat, Hilfe gesucht hat und Die Antwort war, hier ist nie jemand geboren, hier ist nie jemand gestorben. Was auf einer bestimmten Ebene stimmt. Aber in diesem Gefühl war das für mich wie, oh, ist das gnadenlos.
Ja, auf einer absoluten Ebene stimmt es, aber ja. In der Situation kann es wie Hohn klingen. Hm.
Und trotzdem konnte ich sogar in diesem Lehrer Liebe erkennen. Also es klingt recht komisch, ne? Es klingt recht komisch. Ja, ich konnte in dem Lehrer Liebe erkennen, wie auch von wo aus er gesprochen hat. Ne? War verrückt.
Tja, kann ich alles verstehen oder ja. Nachvollziehen. Ja.
Also vielleicht nochmal, was mir noch kommt, ist, wir befinden uns ja jetzt sozusagen in einer Phase, wo wir das Nervensystem kennenlernen und sich das Wissen verbreitet und wir da ein bisschen rumeiern. Und das ist ja auch nur eine Übergangsphase. Vor ein paar, ich weiß nicht, 100 Jahren wussten wir nicht, was wir mit einer Krippe machen sollen. Oder ja, das wird also sich sehr schnell jetzt rauskristallisieren. Und was ich einfach nochmal wirklich betonen möchte, weil ich das auch immer wieder höre, so jeder, es gibt individuelle Wege und so weiter, das stimmt, ja. Aber wir haben alle dasselbe autonome Nervensystem. Und dafür, denn deswegen haben wir im Kern alle dieselben Bedürfnisse und deswegen haben wir im Kern auch alle dasselbe Problem und dieselben Lösungswege. Und im Moment kristallisiert sich halt raus, was funktioniert. Das bildet sich nach und nach aus. Und es wird darauf hinauslaufen, dass wir bald, behaupte ich, einfach sehr präzise wissen, was zu tun ist. Und wir müssen dann uns darüber einfach nicht mehr unterhalten. So, im Moment ist es noch ein bisschen, ja, so oder so. Ja, das funktioniert, das, da wissen wir noch nicht so genau. Aber ich behaupte, das wird bald alles quasi sehr, sehr präzise sein. Dass wir so sehr präzise sehen können, was los ist, in welchem Zustand das System ist und was das System braucht und dass das einfach allgemein gut auch wird. So, das heißt, wenn jemand im Shutdown ist, dann weiß einfach jeder, was da zu tun ist. So. Und deswegen, ich möchte auch nochmal Hoffnung machen, also dass ich sehe es ja, was mit meiner Arbeit, wie schnell das funktioniert. Ja, das ist so mächtig, ja, und wenn man jemanden findet, der sich damit auskennt, dann geht das alles relativ schnell. So, und das ist einfach der Vorreiter, ist Stephen Porges mit seiner Polyvagaltheorie, wer sich damit auseinandersetzen möchte oder wer selber sich informieren möchte. Das wäre das Stichwort dazu.
Der kommt auch ab und zu mal, ne? Macht Tagungen in Deutschland oder in der Schweiz. Mhm. Mhm.
Seht ihr gesamtgesellschaftlich Strukturen, die daher rühren, dass eben viele Menschen traumatisiert sind?
Ja, das Ganze, was wir sehen im Außen, das ist ein Spiegel unserer traumatisierten Nervensysteme, quasi alles. Das, was wir hier sehen, ist ein Spiegel unserer Traumatisierung und der Ressourcen. Und wenn ich rausgucke, dann sehe ich die Nervensysteme der Menschen, alles, was da ist, zu sehen ist. Und die verzweifelten Versuche, damit klarzukommen. Und einfach mal so ein Beispiel. Zusammen in der Kneipe was trinken. So, das ist so ein gesellschaftlich anerkannter Regulationsversuch. Ja, da kommt das zusammen, was beim Säugling noch eins ist, nämlich Kontakt, Berührung, Trinken und Essen. Das ist als Erwachsener aufgespalten in diese drei Komponenten und das ist ein großer Bestandteil unserer Gesellschaft. Und damit versuchen wir das ist so ein Aspekt, wie wir da versuchen, eine Regulation in unser System reinzukriegen. Funktioniert überhaupt nicht, also nicht, das löst nichts, aber daran ist zum Beispiel einfach zu sehen, wie das alles zusammenhängt. Und sobald wir zur Ruhe gekommen sind, das heißt, sobald die Nervensysteme auch kollektiv reguliert sind, wird sich hier alles komplett ändern. Komplett.
Jo.
Das wird alles sehr ruhig und schön, schöner und zum Beispiel ein wichtiger Aspekt ist, wenn sich das Wissen verbreitet, was Sicherheit und Aktivierung triggert in unserem Nervensystem, dann führt das auch dazu, dass wir einfach unsere Umwelt entsprechend gestalten. Und das fängt zum Beispiel an mit niederfrequente Töne rausfiltern. Das ist so eins der Haupt Sachen, die die Menschen oder die Nervensysteme triggern und ununterbrochen Gefahrensignale im Nervensystem auslösen. Und das geht weiter mit Farben, mit allen, mit Umgangsformen, mit Strukturen. Das wird alles, das muss komplett von oben neu aufgebaut werden. Und zwar orientiert an unseren Systemen und nicht an irgendwelchen wahnsinnigen Machtstrukturen.
Würdest du sagen, ein Mensch, der reguliert ist und frei von Trauma ist, beziehungsweise es so gut verarbeitet hat, dass es nicht mehr wirkt, der lässt sich nicht mehr in der Armee stecken und in den Krieg hetzen?
Unmöglich. Das ist unmöglich. Das, was wir ja machen, was wir machen von morgens bis abends, das ist der Versuch, die Zustände des Nervensystems, die Notzustände des Nervensystems, die in den frühen Lebensjahren entstehen und die dauernd quasi vorträgen, die auszubalancieren. So, und da brauche ich mir zum Beispiel nur die Berufszweige angucken und da kann man sehen, was mit den Leuten los ist. Ja. Jemand, der eine Machtposition anstrebt, der hat Ohnmacht erlebt, der jetzt mal ganz platt gesagt, der reguliert mit der Machtposition seine Ohnmacht. Das heißt, er kann mit einer Machtposition in Kontakt mit den Menschen kommen und dann quasi kommt die Ohnmacht erstmal nicht zu Tage. Oder in der Polizei sind immer die anderen schuld, da muss ich nie mich schuldig fühlen, sind immer die anderen. Aber ich habe Kontakt zu Menschen.
Und Habgier, das rührt ja auch daher, also das ist eben, dass Reiche immer reicher werden wollen, obwohl sie das Geld überhaupt nicht ausgeben können, was sie haben.
Das sind Kompensationsvorgänge. Ne? Einfach, das sind das, was wir in der Gesellschaft hier haben, in diesem Zeitalter, wir sind im dummen Zeitalter, ne? Ja. Das funktioniert im Wesentlichen nicht. Und was wir haben, sind Ausbalancierungsvorgänge, die uns temporär eine Erleichterung verschaffen. Das heißt, jemand, der Geld scheffelt, wenn der Aktienkurs steigt, dann hat er einen kurzen Release. Dann hat er mal eine kurze Erleichterung. Ja, aber dann geht's weiter. Das löst das Problem nicht. Genauso wie mit allen anderen Vorgängen. Das sind einfach Vorgänge, die demjenigen eine Beruhigung verschaffen. Und das ist bei dem einen eben das vermehrte Geld ansammeln, bei dem anderen andere töten mit der Waffe. Jemand, der als Soldat losgeht, der erlebt mit diesem Vorgang eine Entspannung. So verrückt ist das. Der erlebt ein Gefühl, er selber sein zu dürfen, im Kontakt und dabei eine Entspannung. So, so crazy ist das alles. Und das ist mit allen diesen Vorgängen. Und wir haben noch wenig quasi was wirklich, was grundlegend was ändert. Weil, also mit körperlichen Sachen haben wir das. Ne? Wenn ich mir ein Bein breche, dann kann ich mir ein tolles Krankenhaus suchen und werde da behandelt und es ist dann, wird da geheilt. Aber für diese Ebene haben wir keine Strukturen. Ich kann nicht sagen, ich weiß, ich habe ein schweres Entwicklungstrauma, ich möchte das lösen, ich weiß nicht, wie ich meine Einsamkeit überwinden soll. Wo soll ich hingehen? Klassische Psychotherapie, naja, klappt irgendwie nicht so richtig. Wo gehe ich hin? Ich habe keine Anlaufstelle dafür so richtig. So, und das muss ich erst bilden und vielleicht bildet sich das hier.
Ist ja dabei.
Ja, also so, wo alles dabei ist. So. Non-Dualität, Traumaheilung, wo die Leute ankommen können und erstmal verstanden werden und sich entspannen können. Da ist eine Gruppe, die hat ein bisschen Ahnung oder die Betreuer haben Ahnung, was zu tun ist. Die Menschen können da hinkommen, sie können loslassen, sie kriegen da Hilfe und werden verstanden. So, das ist schon mal 50% des Ganzen. Und wenn sich da mehr so Gruppen entwickeln, dann und zwar lokale Gruppen, ja, dann können wir du das ganze Ding auf den Kopf stellen. Ja.
Du hast ein Projekt erwähnt, dass du so Gruppen gründest oder?
Ja, ich habe einfach überlegt, also wir haben ja diese Situation, dass das Verhältnis, also dieses Modell mit Therapeut, Klient, spiritueller Lehrer, Schüler, das klappt ja nicht. Einfach von der Anzahl. Wir haben so viele Menschen, wir können nicht für jeden einen Therapeuten finden und dann noch einen, der passt und dann noch einen, der gut ist. Also dieses Modell funktioniert einfach nicht. Und ich habe Monate drüber nachgegrübelt und gebetet, was man da machen kann. Und dann ist mir klar geworden, wir brauchen eine Lösung, wo Menschen sich lokal zusammentreffen können und mit sich die Regulation üben. Und das ist der Hintergrund. Und das heißt, egal wo man ist, die Menschen, die dort sind, machen einen von mir definierten Gruppenprozess und erfahren dadurch Kontakt und Verbindung. Und die Struktur habe ich so gemacht, dass der Mind nicht dazwischenfunken kann und dass es aber auch nicht sozusagen gefährlich wird oder eine Überforderung ist, sondern es ist einfach eine Struktur, die man einhält. So, und wenn es die Gruppe macht, dann kommen die Systeme zur Ruhe und das führt dann nahtlos in die Meditation. Und das habe ich einfach definiert und online gestellt und das läuft auch gut, verbreitet sich. Und der Vorteil bei dem Ganzen ist einfach, es ist dezentral. Das heißt, es gibt keine zentrale Stelle, wenn die quasi zerstört wird, dass das dann auseinanderfällt. Also wenn ich jetzt liquidiert werde, passiert gar nichts, das geht weiter. Also das ist dezentral und es vermehrt sich von alleine, weil die, die das machen, die sind relativ schnell dann in der Lage, selber so eine Gruppe anzubieten. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen einfach irgendwo andocken, in einem Rudel, in einer Gruppe und da uns entspannen können. So, und wenn sich das weiter verbreitet, dann sind das so Inseln, wo dann ein neues Bewusstsein entsteht.
Wie sieht dieser Gruppenprozess konkret aus?
Der sieht so aus, dass einfach jeder 10 Minuten ungefähr Zeit hat, sich mitzuteilen. Und zwar Körperempfindungen, Emotionen und Gedanken. Und das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass der Rest der Gruppe bewusst zuhört und das auch zuhören möchte. Das muss beides zusammenkommen. Also das Erzählen und das Zuhören. Und wenn das zusammenkommt, dann kann was heilen und sich beruhigen. Und dann ist der Nächste dran. Und es gibt also keinen Dialog und keine Gespräche, sondern es ist ein reines Mitteilen und Zuhören. So, und wenn das einmal rum ist, dann kommt in der Gruppe was zur Ruhe, weil das, was worunter wir leiden, ist immer auch ein Tabu. Das ist etwas, was in der Kindheit nicht mitgeteilt werden konnte. So, und wenn dann ein Raum ist, das mitzuteilen, auch wenn es erstmal oberflächlich ist, dann kommt was zur Ruhe. Und dann entsteht mehr Sicherheit in der Gruppe. Und wenn ganz viel Sicherheit entstanden ist, dann geht es nahtlos in die Meditation über.
Und sonst ist kein Kontakt unter den Gruppen?
Also was die außerhalb machen, das spielt keine Rolle. Vielleicht gibt es danach Gespräche oder davor. Aber wichtig ist, dass das reine Mitteilen, möglichst nicht Inhalte aus dem Geist, also möglichst keine Geschichten, aber das reine Mitteilen, was da ist, und das Hören von der gesamten Gruppe, das ist so mächtig, dass das einfach ganz viel einfach zur Ruhe bringt.
Ja. Genau, ohne dass irgendjemand sagt, mach mal das oder lass mal das oder ja, tu mal dies.
Also keine Ratschläge quasi. Hm.
Ja. Zuhören reicht.
Das ist ja auch das Wunderbare, was ich ja auch lernen durfte durch den Ansatz in den Namen. Das ist als Therapeut macht man nichts außer gute Fragen zu stellen. Das ist es.
Ja, da bin ich auch immer bemüht, gute Fragen.
Ja, also, danke.
Gute Ruhe als Therapie. Also du, lieber Sigrid, hattest ja die Frage gestellt, wie sich das in unserer Gesellschaft zeigt mit der Traumatisierung und so. Und letzten Endes kann man ja sagen, dass wir kollektiv so ziemlich fast jeder ist traumatisiert. Ne? Also wir sind aufgewachsen in Familien, in denen es selten richtig gut lief. Es gibt vielleicht wenige Ausnahmen, wo man sagen kann, da ist das Nervensystem richtig gut reguliert. So, aber jeder hat so das eine oder andere, würde ich jetzt fast sagen, Trauma mit sich. So. Und wenn ich da rausschaue, dann sehe ich einfach, dass ganz viel von dem Verhalten oder vielleicht ja, letztlich auch alles wiederum ein Stück weit Regulationsversuch ist. Also zum Beispiel Konsumverhalten, ne? Shoppen gehen. Das ist ja auch, wenn man dann was bekommen hat, das ist ja so ein kurzer Release, wie du es halt eben nennst, im Nervensystem. Hält nicht lange an, da muss man wieder shoppen gehen. So, ne? Also letzten Endes, wenn ich das weiterspinne und es tatsächlich dahin käme, und es wäre wunderschön, dass eben eine Riesenwelle durch die Welt geht und wir das mit dem Trauma regulieren gut hinbekommen und dann die Menschen mit regulierten Nervensystemen unterwegs sind. Das würde ja bedeuten, wie du auch schon gesagt hast, es würde sich ziemlich umkrempeln so und dann wäre zum Beispiel dieses Konsumverhalten gar nicht mehr so nötig. Das heißt, das würde ja auch eine riesen Auswirkung auf die Umwelt haben, wenn nicht mehr so viel Zeug hergestellt wird, was sinnlos gekauft und dann wird und dann wieder auf dem Müll landet und solche Geschichten.
Ja, ja, das heißt, die ganze Welt, die wir jetzt haben, verschwindet. Weil im Kern brauchen wir ja gar nicht so viel. Was wir im Kern brauchen, ist eine Gruppe, Natur und Gemüseanbau. Und ich meine, ich habe das selber erlebt, wenn ich auch in einer Kommune, also in einer tollen Natur bin, da habe ich null Interesse, brauche ich, also da konsumiere ich nichts. Ja, das ist das Verrückte, das ist überhaupt, das ist so erfüllend und einfach nur Natur, tolles Essen, diese Gemeinschaft und das ist das, was wir von der Biologie her brauchen. Und es hat aber noch eine Auswirkung, weil wenn das geheilt ist, dann kommen die Menschen in ihre Macht und in ihre Kraft. Das sind sie jetzt nicht.
Kreativität,
weil das sind einfach all da, also sozusagen zum Beispiel Kreativität ist ja, das sind ja komplexe Funktionen des Kortex, die gehen nur an, wenn Sicherheit da ist. Und sonst ist das viel zu, das passiert einfach nicht. Aber diese Kraft, dass die Menschen wissen, was richtig und falsch ist, ja, dass sie beginnen, ihr Leben zu leben, das, was sie wollen. Ja, das hat damit, das ist dann eine Folge. Und dann kann man die Leute nicht mehr so in die Irre führen wie jetzt und nicht mehr so versklaven. Das geht aber nicht mehr.
Also auch Zugang zur Intuition.
Auch das? Das kann stimmen. Ja, dass man dann Energien vielleicht spürt, ja. Und in jedem Fall der Switch, der passiert von der Ohnmacht zur Handlungskraft. Das ist der Switch. Und der wirkt sich auf alle Ebenen aus, in der Beziehung zu Menschen, ne, dass ich dann Beziehung gestalten kann, aber auch im Ganzen.
Das klingt nach Hoffnung.
Das klingt nach Revolution. Also ich will mehr als Hoffnung. Ich möchte gerne eine Revolution.
Ja, Revolution der Liebe.
Ja. So eine sitzende. Occupy 2.
Occupy 2.
Nicht besetzen, sondern sitzen.
Gut, habt ihr noch ein Thema oder einen Aspekt von Traumaheilung, über das ihr sprechen möchtet?
Eins fällt mir jetzt gerade so ein. Als du jetzt so gesprochen hast, gerade gesagt hast, ja, dann kann es tatsächlich so sein, wir bauen nur noch Gemüse an und sind in der Natur und brauchen nichts mehr. Dass diese Vorstellung von diesem Bild in mir, oh. Das kann ruhig noch ein bisschen dauern.
Echt?
Ja. Ich genieße auch gerne einen guten Wein, gutes Essen und einen guten Teppich oder sowas.
Aber schließt es das aus?
Ich weiß nicht, ob es das ausschließt, ne? Aber es kann die Idee, es kann vielleicht sowas erzeugen. Ne?
So ein Entsagensleben.
Ja, so ein Entsagensleben. Und ich kenne das auch früher zum Beispiel von manchen Satzern. Sogar heutzutage kommen auch Leute zu mir, die irgendwo die Botschaft gehört haben, um wirklich erwacht zu sein oder wach zu sein, muss ich eigentlich sterben oder mein Ego sterben oder sowas. Die Idee habe ich zum Beispiel auch früher gehört. Und dann habe ich schon gedacht, nee, dann nicht. Also das hat mir Angst gemacht. Das hat mir Angst gemacht. Weil ich mir war ganz klar, ich wollte nicht sterben. Also ich will auch jetzt noch nicht sterben. Das wird irgendwann passieren, klar. Aber der Preis für Erleuchtung, der wäre mir zu hoch gewesen. Es gibt ja heutzutage noch viele, die sagen, ja, ach, bin ich froh, das zu hören, dass ich nicht zu sterben brauche, um einfach nur zu sein. So, das kam mir jetzt gerade so bei, dass ich so mir vorgestellt habe, für mich dieses Bild, okay, ich bin dann irgendwie nur noch in der Gruppe und wir fuddeln im Boden rum und pflanzen unser eigenes Essen und da bin ich, noch nicht.
Eben, vielleicht ist es auch nur eine Vorstellung.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich habe es punktuell erlebt und vielleicht, wenn ich es ein Jahr lang erlebe, vielleicht freue ich mich dann, träume ich von der Großstadt oder so. Ich weiß es nicht, aber das, der Zeitraum, wo ich es erlebt habe, das war, da habe ich gesehen, also mehr, zumindest ich persönlich brauche nicht mehr. Da hat aber nichts gefehlt.
Und ich kann durchaus verstehen, was du meinst. Und ja. Ich glaube schon, dass wir einfach viel zu viel brauchen. Und das hört man ja auch jetzt schon in den Medien, dass wir einfach viel zu viel Energie verbrauchen und der Planet es auch nicht mehr so lange hergibt.
Ja, wir müssen halt auch auf uns statt von diesen Pseudobedürfnissen auch die echten zu nehmen, den Fokus dahin denken. Was sind denn die echten Bedürfnisse?
Okay. Wahrscheinlich willst du dann gar keinen Teppich mehr, wenn die echten Bedürfnisse alle erfüllt sind.
Kann sein. Das war jetzt auch nur gerade ein Beispiel, was mir eingefallen ist, weil ich gerade einen neuen habe.
Ja. Okay. Danke euch ganz herzlich fürs Interview.
Ja, danke dir. Danke dir auch.
Hat mich gefreut, man hat sich cool angefühlt. Mhm. Und Verbindung und so. Danke.
Danke auch, ja.
Ich auch.
Danke.